Okay, wir sind 2. Timotheus. Läuft schon? Okay, dann kein dummer Witz jetzt mehr. 2. Timotheus. Ja, 3. Eine Stelle, die irgendwie jetzt öfters kam in anderen Predigten, ist im Neuen Testament Seite 1253. Ja. Lass uns mal lesen. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also Paulus schreibt hier gerade an Timotheus, ne? So, sein Lieblingssohn im Glauben, und sitzt gerade im Gefängnis für die, die jetzt nicht dabei waren, zum zweiten Mal in Rom, und diesmal weiß er auch, dass er stirbt, dass sein Dienst dann dort im Knast auch aufhören wird. Und er schreibt seine letzten Worte halt an Timotheus, weil er haben wir gesehen, seinen Dienst übergeben möchte auf ihn. So, ne, Timotheus hat seinen Lauf gelaufen, hat gut gekämpft, war in ziemlich vielen Schwierigkeiten wegen Jesus, ne, so wegen der Berufung, die er bekommen hat, so, und muss ziemlich viel verzichten und leiden, auch vom Menschlichen her, und aber trotzdem sitzt er hier und hat gerade nichts weniger als die Menschen in Deutschland, die auf der Straße leben müssen. Ne. Also ihnen geht es wirklich physisch gesehen wirklich sehr dreckig. Sitzt in so einem tiefen Loch drin, ne, wo sein Geschäft macht und sein Essen reingeschüttet wird. So, und auch trotzdem steht er hier und er preist Gott und er denkt an die anderen und er schaut weg auf sich und ist voller Freude und voller Autorität auch. Was ein Riesenzeugnis ist für uns. Und Timotheus ist ein sensibler Mann, ein junger Mann, ein Pastor in Epheser und leitet dort die Gemeinde. Und Paulus muss ihn erbauen noch, ermutigen, weil Timotheus ziemlich viel Menschenfurcht und hat auch Angst in der ganzen Situation, die da gerade ist. Die Gemeinde verändert sich gerade, Leute gehen weg von Jesus, beziehungsweise machen sie Kompromisse mit ihrem Glauben, weil sie weniger Anfechtung dann von den Römern und von den Juden bekommen, ne? Obwohl Juden da jetzt nicht so viele waren. So, wir sind hier in der Türkei. So. Oder die ganzen Heidenvölker, die noch nebenbei sind und so, ne, und so verleugnen sie Jesus, so, und verwaschen ihr das Evangelium, das sie von Paulus bekommen haben, und machen zu einem Evangelium, wo der Eckstein fehlt, ne, wo es keine Punkte gibt, wo man sich stoßen kann. So. Und Paulus warnt Timotheus und sagt: Hey, sei stark und mutig, bleib beim Wort, schau mich an, wie ich gekämpft habe, wie ich gelaufen bin, so, und bleib bei der Wahrheit. Und heute gibt er so ein bisschen Einblick in die Gemeinde Jesu, von Jesus seinen ersten Wiederkommen und Sterben und Auferstehen bis zu seinem zweiten Wiederkommen. Also die Gemeinde Jesu, die jetzt in der Welt ist, ne? Die letzten Tage. Das hört man ziemlich oft in der Bibel. Und da das hier um Christen geht bei der Liste, die gleich kommt, das wird ein bisschen deprimierend vielleicht, die Predigt, aber naja. Aber die Liste, die gleich kommt, kann ich beweisen, dass es hier nicht um die Heiden geht, weil die leben eh so, sondern um die Gemeinde Jesu. Und das siehst du im Vers 5. Oder Vers 4 schon. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, also sind religiös, ne? Deren Kraft aber verleugnen sie. Also Namenschristen, wenn du so willst. Ne? Ein Heiligen Geist. Die Kraft von Gott oder die Weisheit braucht man nicht, so, wir machen unser Ding, aber wir sind christlich und machen alles, was wir machen müssen. So, von solchen wende dich ab. Und kommt nachher nochmal. Aber es geht jetzt hier um Gläubige, und das muss uns klar sein, wenn wir jetzt durch die Liste gehen. Also fangen wir nochmal an. Timotheus, Vers 1 da. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Jetzt kommt so eine ewig lange Liste. Und irgendwie keine Ahnung, ich habe mir so die einzelnen Worte angeguckt und drüber nachgesehen, so, okay, wo finde ich das bei mir? Und irgendwie ist es ziemlich deprimierend, so diese Sachen bei sich selbst zu suchen und dann noch zu finden, ne? Auf der anderen Seite ist es auch sehr reinigend, so wenn man seinen Glauben sehr überprüft und halt prüft, indem man sich selbst ins Licht stellt, in Gottes Wort, so ein, und einfach erkennt, ja, du bist nicht fertig mit mir, so ein, und ich brauche deine Gnade, ne? Ich kann niemanden richten, auch meine Brüder und Schwestern nicht, die vielleicht gerade in Sünde leben, so ein, weil in mir ist es auch zu finden, ne? Und ich kann da sofort wieder reinrutschen, wenn ich gerade was besiege oder so, ne? So, von daher, lasst uns das demütig lesen. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Also das erste Problem für die letzte Gemeinde ist die Selbstsucht. Und doch mit dem Selbstlieben. Jeder von uns liebt sich selbst mehr als jeden anderen. Ich liebe mich mehr als alle anderen Menschen. Ich bin der Mensch, den ich am meisten liebe. Ne? Das will ich vielleicht nicht, aber das ist so. Ich habe ein gutes Beispiel mal dazu gehört, so, stell dir vor, wir machen ein Gruppenfoto jetzt. Dann lasse ich das ausdrucken. Welches Gesicht wirst du als erstes suchen? Und wie interpretierst du dann dieses Foto, ob es gut oder schlecht ist? Bestimmt nur, ob du da gut drauf wirkst oder nicht, oder? So, siehst du da schlecht drauf aus, dann ist das ganze Foto schlecht. Und es ist egal, ob die anderen sechs, sieben Leute da super aussehen gerade, ne? So, und wir lieben uns. Wir stehen im Zentrum. Kreisen uns um uns selbst, das ist so. Das ist die Sünde. So, das ist das Resultat davon. So, und Jesus hat das auch zu uns gesagt, dass wir das tun. Aber er hat auch gesagt, aber verleugnet euch selbst. So, ja. Liebt euren Nächsten genauso, wie ihr euch liebt. Und da wir uns ja schon lieben, ja, können wir an uns auch festmachen, was es heißt, wie ich meinen anderen, meinen Nächsten lieben soll. Ja. Und ist ganz klar, dass ich mich liebe. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn mir kalt ist, dann ziehe ich mir was an. So, wenn ich allein bin, suche ich Gemeinschaft. Wenn ich eine Pause brauche, dann nehme ich mir das. Ne? So, ich meine, wir alle befriedigen unsere Wünsche. Ne? Die befriedigt werden müssen. So Sachen, die einfach dran sind. Wenn ich traurig bin, dann suche ich mir Trost. Und dann verlange ich Trost. Ne? So, und so ist es halt. Auch für unsere Nächsten. So, wenn wir jemanden sehen, der nackt ist, so, dann geben wir ihm zu Sachen zum Anziehen. Weil wir würden uns ja selbst auch Sachen anziehen. So, wenn wir sehen, dass jemand hungrig ist, so, dann werden wir dem Essen geben. Wir würden uns ja selbst auch Essen nehmen und geben. Ne? So, wenn wir jemanden sehen, der traurig ist, dann gehen wir hin und erbauen. Ne? Wenn wir jemanden sehen, der gerade falsch läuft, dann haben wir die Liebe und gehen dorthin und stehen zur Wahrheit und korrigieren die Person. In der Hoffnung, dass wir wieder richtig läuft und wieder gesund wird. Ne? So, und so ist halt der Befehl von Jesu, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du bist. Liebe deinen Nächsten mit allem, was du bist. Ne? So wie du dich schon liebst. Ne? Aber Jesus sagt zu uns genau das Gegenteil von dem, was ja, dem weltliche Weisheit sagt. Sie sagt, lieb dich selbst, du musst erstmal dich selbst lieben lernen. Selbstvertrauen und keine Ahnung, selbst erstmal mit dir im Reinen sein und so weiter. Ne? So, aber Jesus lehrt genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du dein Leben liebst, wenn du an dein Leben festhältst, also wenn du dich um dich drehst, ne, und dich mehr lieben möchtest, und wenn ich mich liebe, dann heißt es, dass ich mich um mich kümmere, um meine Wünsche und bla bla bla, Träume. So, dann, wie es sagt, dann wirst du dein Leben verlieren. Dich wird kein Leben erwarten. Nicht hier und auch nicht in der Ewigkeit. Aber er hat gesagt, auch wenn du dein Leben verlierst, wenn du dich selbst stirbst, so, und dein Leben gibst, also jemand anderen liebst, so, darin dein Leben Sinn siehst, so, dann wirst du Leben gewinnen. Hier und auch in der Ewigkeit. Und wir wissen das ja, wenn wir uns selbst sterben, wenn wir dieses Kreuz tragen, ja, dieses Gewicht, das ein Leben in Jesus mit sich bringen kann, diese Kosten, die auch eine Nachfolge mit sich bringt, ne? Dieses Kreuz, wenn wir unsere Träume und Wünsche und uns selbst, unseren Besitz, unsere Talente, unsere Zeit, was auch immer, wenn wir uns selbst auch geben, ne, ins Kreuz, das dort liegen lassen und sagen, du mach mit mir, was du willst. So, dann ist man ja diese Nachfolge, die macht so glücklich und so frei und da ist so viel Kraft und so viel Feuer. Und du siehst es auch bei allen Nachfolgern Jesu, bei denen, die ich jetzt kenne, die noch leben. Da gibt es schon einige Männer und Frauen Gottes, vor denen ich so viel Respekt habe, die einfach so eine Ermutigung für mich sind, nachzufolgen, die viel mehr leiden müssen als ich. Oder viel weniger Frucht sehen als ich. Ist es möglich? Ja. Weißt du, und ich gucke sie an und ich sage, wow, das ist ein Vorbild für mich und mich treibt es dann mehr zu dieser Freude, zu dieser Nachfolge. Ne? Auch Paulus hier, der jammert nicht einmal in seinen Briefen hier, wie es ihm geht. So, oder was er alles aufgeben muss, um Jesus nachzufolgen oder diesen Menschen zu dienen. So, oder Jesus am Kreuz, so, wo ihn so viele verlassen und verleugnen, auch von seinen Jüngern. Du siehst ihn nicht nachtragend sein oder meckern, so, toll, ich habe mich investiert und ihr achtet mich noch nicht mal. Ne? So. Ich suche mir lieber Esel oder was weiß ich. So. Diese Selbstliebe, ne? Und das ist für mich in meinen Augen das größte Problem, diese Selbstsucht. Und wir alle sind da süchtig. Seit schon in Garten Eden war dieses Verlangen da, sonst wäre die Versuchung uns abgeprallt, von dieser Frucht zu essen. Das Verlangen war da, mit der Wunsch, mehr zu sein, ne? Wie Gott zu sein. So, aber wir haben uns der Versuchung dann hingegeben, unserem Verlangen, und dann ab dem Moment an stecken wir in dieser Sucht. Seitdem kämpft der Mensch damit. Das sind, von daher ist es eine Sache, die uns auf dem Herzen sein muss, wo wir Zeit verbringen müssen in Gottes Wort und auch in uns selbst, so wo man drüber nachdenken muss, okay, wie sehr liebe ich mich? Wo liebe ich mich? In welchem Bereich? In welchen Bereichen liebe ich mich zu viel? In welchen Bereichen sollte ich vielleicht mehr Liebe geben? So, ne? Und verzichten. Selbstsucht. Ich. Der nächste Punkt. Sie werden geldgierig sein. Habsucht. Auch eine Sucht. Wenn du einmal drin steckst, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. So, ich brauche das und dann hast du es und du kennst es, oder? Mit deiner Einkaufstüte kommst nach Hause und denkst so, jetzt habe ich es endlich. So lange gespart, ne? Und dann, oder so was Tolles gefunden. Wir Frauen denken da wahrscheinlich anders als wir Männer, aber wenn ich vom Baumarkt komme und denke, oh, neues Werkzeug oder so, ne, da bin ich total glücklich. Und dann habe ich es da liegen und dann habe ich ein Projekt zum Bauen. Und dann, ja, wenn, sobald du Dinge hast, haben sie diesen Wert verloren, den sie vorher hatten, ne, in eigenen Augen. Und also suchst du weiter, ne, du findest, so wenn du suchst. Es hat kein Ende. Selbst die reichsten Leute sind nicht zufrieden, weil sie in dieser Sucht sind, in diesem ständigen Hunger. Mehr und mehr. Aber das, was wir eigentlich suchen, sagt Jesus, ist die Gemeinschaft mit Gott. Dieses Loslassen und einfach bei ihm ruhen und in ihm ruhen. Von ihm einfach alles zu erwarten und zu bekommen und zu wissen, was er mir gibt. Ob es gerade schwer ist oder schön, das wird genug sein und richtig für mich. Diese wahre Nachfolge, dieses sich komplett aufgeben und sagen, ich lege mich in deine Arme und ich lasse mich führen. Ich folge dir. Ich schaue nur auf dich, du gehst voran und ich vertraue einfach. So, dass ich nach Hause komme und dass auf dem Weg dorthin für mich gesorgt ist. So. Das Geld, wo Paulus auch sagt, ja, das Geld, ne? Die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Also nicht das Geld ist die Wurzel, sondern die Geldliebe. Die Liebe zum Geld. Wo Jesus auch sagt, was du liebst, was in deinem Herzen ist, ne? Das ist das, was du liebst. Wenn Jesus da drin wohnt und er dein Gewinn ist, so dann liebst du ihn. Ne? Wenn da aber andere Dinge sind, dann liebst du die halt. Weil was du liebst, dafür gibst du dich hin. Was du liebst, das ist für dich wertvoll. Also investierst du dich auch. Mit Herz oder mit Geld oder mit Zeit oder was auch immer. Ne? So. Aber Jesus sagt, aber ihr, meine Kinder, nicht, ich möchte, dass ihr heil werdet. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Ich möchte, dass ihr gesund seid. Ich möchte, dass ihr gewaschen seid und richtig geht. Ich möchte das Beste für euch, deswegen vertraut mir. Ich mache euch reich. Ich bin euer Schatz. Weiter geht's. Prahlerisch. Und die nächsten fünf Sachen lese ich zusammen, weil sie eigentlich das Kunden, im Grunde das gleiche Aussagen oder den gleichen Kern haben. Prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Stolz. Sich selbst groß machen. Auch das kann eine Sucht sein. Ne? So, du siehst bei den Menschen außerhalb der Welt und auch bei dir selbst, ne? So ein, aber du findest es nicht bei Jesus. Jesus hat gesagt, ordnet euch unter. Ich ordne mich unter dem Vater. So ein, ich bin gekommen als Diener. Der Kleinste von euch wird der Größte sein. Ne? So ein, also wenn du viel bewirken willst und viel sein willst und viel Frucht sehen willst, dann musst du auch viel, viel kleiner werden als all die anderen, denen du dienst. Ich bin als Diener gekommen, hat Jesus gesagt. So, werdet wie ich. Und das ist schwer, oder? Weil wir Menschen, wir haben so ein inneres Verlangen danach, groß sein zu wollen. Wir wollen jemand sein. Wir wollen einen Namen haben. Und wenn vielleicht nicht Popstar oder so oder weltweit so, aber wenigstens in unserem Umfeld. Wollen wir angesehen sein. So, das ist so. Wir wollen nicht, dass da jemand ist in unserem Umfeld, der schlecht über uns denkt oder schlecht über uns redet oder uns nicht achtet, ne? Oder dass er uns verachtet. So, keiner will das, ne? Sondern wir fühlen uns angenehm, wenn wir wissen, wir sind akzeptiert und wir sind angenommen, ne? So, aber Jesus sagt, nee, verleugne dich selbst. So, sie werden dich hassen, um nicht weil sie dich hassen, sondern als Mensch, sondern sie werden dich hassen, weil du zu mir stehst, weil sie mich hassen. So, wir haben auch heute noch sehen, eine wunderschöne Verheißung, die wir alle haben. Also sie werden keine Autorität achten. Ich sag, wo es lang geht. Ich lasse mich doch hier nicht, mache mich doch nicht abhängig von irgendjemandem, auch nicht von Gott. Warum sollte ich mich der Regierung unterordnen? Warum sollte ich mich dem oder das unterordnen? Warum sollte ich mich Gottes Wort unterordnen? Warum sollte ich mich meinen Eltern unterordnen? So, und wenn ich die Kids draußen beobachte, das ja, wird immer schlimmer. So, ne? Aber wenn ich meine Kids sehe, dann sehe ich, das liegt in uns Menschen. Weil auch sie haben Probleme damit, sich unterzuordnen. Ne? So, weil sie wissen auf jeden Fall besser, was für sie gut ist als ich. Sie wissen genau, was sie gerade brauchen. Und wenn ich dann was sage und sage, nee, das brauchst du gerade nicht, du kannst jetzt nicht die ganze Tüte Haribos essen. Du darfst ja eine Handvoll rausnehmen. So, und dann habe ich Unrecht. Und dann werde ich bekämpft. So, und ist ja klar. So, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was gut ist und was nicht. Genauso Hausaufgaben zu machen. Da habe ich zum Glück mit Nora noch kein Problem, aber mit Pete denke ich, wenn es mal so kommt. So, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich war. So, ich hatte keine Lust. Ich wollte spielen. Ich wollte wichtige Sachen machen. So, und nicht Schule, Lernen oder sonst irgendwas, Schönschrift. So, ne? Von daher habe ich rebelliert gegen meine Eltern und gegen die Lehrer und das System von der Schule. Ne? Ich habe gesagt, nö, ich weiß es besser. So, ich zeichne lieber und da werde ich besser drin und das bringt mir viel mehr. Ne? Ich werde eh Künstler, das brauche ich der Mathe oder so. Ne? Das sind, außerdem ist es viel wichtiger, jetzt mit meinen Freunden zu spielen, so, als hier diesen Müll zu lernen. So, weil die haben wirklich einen Stellenwert in meinem Leben. Ne? So. Und so ist es im Kleinen und so ist es auch im Großen. Du bist auf Arbeit, dein Chef ist mies oder ausbeuterisch und du musst Überstunden machen, was nicht bezahlt. Wie reagierst du? Paulus sagt uns, achte die über dir stehen. Auch deine Chefs. In dem Moment, in der Zeit, wo du Arbeitnehmer bist, die Jahre oder Jahrzehnte, hast du einen Vertrag unterschrieben, dass er die Autorität ist in deinem Leben, in der Berufswelt. So, und Paulus sagt so, und achte und ehre deinen Chef, weil du nicht dem dienst, sondern Jesus dienst. Auch auf Arbeit. Wir sind Werkzeuge auch auf Arbeit. Ne? Überall. So, und es ist schwer manchmal. Auch in der Ehe ist es manchmal schwer, ne? Sich unterzuordnen, unter einem Mann, der dumm ist. Ich rede nur für meine Frau. So, ne? Nee, aber ne? Wo man weiß, so, nee, das ist gerade nur eine halbe Perspektive und so, wie sie da steht. Zwar steht sie voll da, aber das ist sie nicht. Ne? So, oder wo man sagt, nee, den Weg kann ich einfach nicht gehen als Ehefrau, weil ich da das nicht verstehe. So, wie sollte ich da meinem Mann folgen? Ne? Aber Jesus lehrt uns, ihr müsst nicht verstehen, meinen Weg, so, solange ich ihn verstehe. Und Jesus versteht den Weg, den er geht. Deswegen sollen wir blind folgen und vertrauen. Und zu den Frauen sagt er, wenn man wirklich so ein Doofkopf ist, folgt, aber betet. So, und versucht, Gottes Wort zu zeigen, so, damit er eine andere Perspektive kriegt. Aber ordnet euch unter. So, und so ist diese Autorität super wichtig, weil ohne dieses System, das Gott geschaffen hat, von jemand, der führt und jemand, der nachfolgt, so, und das ist Chaos. In der Ehe ist da Chaos und Zerstörung, so, in der Gemeinde ist da Chaos und Zerstörung, so, in Beziehung mit den Menschen, aber auch in der Beziehung mit Gott. Deswegen sagt Jesus und lehrt uns, haltet meine Gebote, so folgt meinen Anweisungen, so, vertraut mir und folgt mir nach, lasst mich der Herr sein, ne? So, und ordnet euch auch untereinander unter. Weil keiner von euch ist in meinen Augen größer als der andere. Egal, was für eine Position er auch haben mag in der Welt oder in der Gemeinde. Wir sind alle gleich, deswegen ist es schwer, auf gleicher Ebene zu bleiben. Manchmal. Bei manchen Menschen nicht, aber bei anderen schon. Überheblich, prahlerisch, Lästerer. Ich bin besser. Ich weiß es besser. Ich bin größer. Ich entscheide. Ich sag, wo es lang geht. Undankbar, der nächste Punkt. Und undankbar bedeutet für mich, wenn ich undankbar bin, ich kann mal undankbar sein, aber wenn ich im Allgemeinen undankbar bin, dann bin ich ein Mensch, der nicht zufrieden ist. Wenn ich im Allgemeinen ein dankbarer Mensch bin, dann bin ich zufrieden, dann reicht mir das, was ich habe. So, und ich weiß es zu schätzen. Deswegen habe ich auch ein Danke für irgendwas. Ich danke für meine Frau, ne? Ich kenne Zeiten, wo ich undankbar bin und wo ich alles verändern möchte am liebsten. Ne? So, weil ich nicht schätze und nicht sehe, was ich gerade habe. Sondern ich möchte mehr, ich möchte was anderes. Ne? Ich will, dass mein Partner anders ist. So, mehr wie ich. Ne? So weise und so klug. So, ne? Das sind. Aber dann rüttelt mich Gott wieder wach und ich komme zu ihm und ich weiß, es ist nicht die richtige Einstellung, nicht die Perspektive, die Gott hat. So, und ich tue Buße und bin wieder im Geist und ich sehe meine Ehe in ganz anderen Augen. So, ich sehe auch meine Schwachheit, weil Gott es mir dann gerade gezeigt hat. Und ich sehe, dass wir zusammenwachsen und uns verändern. So, dass ein Schatz ist, so, und wertvoll und kostbar. So, nur Gewinn. Für mich und für alle anderen auch. So, weil ich lerne. So. Aber so kannst du es ja mit allem anwenden. Bist du dankbar für deinen Job? Bist du dankbar für deine Talente, dankbar für dein Aussehen, dankbar für was auch immer, für dass du errettet bist. So, ne, manchmal berührt es mich und manchmal denke ich noch nicht mehr dran. Und wenn ich dran erinnert werde, dann geht es mir eigentlich auch vorbei, irgendwie. Ne? Weil man diesen Wert nicht sieht. So. Und doch Jesus hat uns gelehrt, so, seid zufrieden in dem, was ihr habt. Gebt lieber, wenn ihr zu wenig habt. Ne? Denk an diese kleine alte Frau da, die da lang tingelt und ihre paar Pfennige noch reinwirft. Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als der mit den 100-Euro-Scheinen. Weil die hat alles gegeben, was er hat. Weil sie wusste, dass sie eh zu wenig hat. So. Und so sagt er, geben ist selige, denn nehmen. So. Also verlasst euch nicht aufs Geld, verlasst euch nicht auf die Welt, sondern vertraut mir, dass ich für alles sorge. So. Und ihr genug habt an Nahrung, an Essen, an Kleidung und auch allen anderen. Der nächste Punkt. Unheilig. Also ein Leben, wo Heiligkeit, Frömmigkeit nicht mehr cool ist. Wo man stolz ist auf seine Sünden. Und Paulus sagt das immer wieder und ich selbst habe auch schon so viele Christen kennengelernt, die sagen, ich bin Christ, aber leben wie in der Welt. Ja, ich kenne Jesus, ich bin errettet, ich bin Christ. So, einer wollte, dass ich ihm einblase. Da bin ich gerade Christ geworden. Und ich habe am Park gewohnt, wo die homosexuelle Szene ist in Leipzig. Und ich bin nachts von der Gemeinde zurück, ein Lobpreissohn, und dann kommen die Typen von überher, und der kam aus Hamburg, hat neben mir angehalten und dachte, ich bin Freier. So, ne? Hat gesagt, hey, komm, steig mal ein. So, ich bin eingestiegen, weil ich dachte, cool, kann ich von Jesus erzählen? So, und saß dann da und hatte gesagt, hey, ich gebe dir 100 Euro, wenn du es nur mal zeigst. Ne? Und ich war total geschockt und rot und total, keine Ahnung, berührt, so peinlich. Aber dachte mir so, hey, kennst du Jesus? Und er so, ja, ich bin Christ. Ne? So, und ich so, Oh Mann, du bist kein Christ, du musst beten, echt. Ich bete für dich, dann bin ich ausgestiegen. Auch so eine Leute habe ich schon oft kennengelernt. Vielleicht nicht mit der gleichen Sache, aber ne, unterschiedlich. So, die in Drogen leben und sagen, ja, das ist cool, das macht man so. Die in Unzucht leben, ne, und sagen, ja, ist doch egal, ist doch meine Entscheidung, ist alles in Ordnung. Ich kann das machen, wie ich will. Obwohl so viele Sachen, wo Gott in seinem Wort spricht, tut das nicht. Es ist unheilig. Es bringt keine Heilung, sondern eher das Gegenteil. Es macht dich krank und kaputt. In der Beziehung mit mir und in der Beziehung mit allen anderen. Es zerstört euch innerlich, die Seele leidet darunter. Es ist wie Krebs, wie ein Geschwür, das sich ausbreitet und später sogar den ganzen Leib kaputt macht. Ich möchte euch heiligen, ich möchte euch heilen. Und wer wirklich heilig leben möchte, der richtet sein Leben auf Gott aus. Er sucht seine Weisheit, er sucht seinen Blick, seine Moral, sein Gut und Böse, seine Vorstellung von Recht und Unrecht. Und versucht es auch so zu leben, ne, und danach zu gehen. Aber das ist in der Zeit dann nicht mehr so cool, ne? Der nächste Punkt, lieblos. Und dieses Wort lieb hier ist, es gibt ja verschiedene Arten von Liebe, ne? Diese Agape-Liebe und diese, ach, frag mich nicht, ich vergesse den Bruder. Die anderen zwei, ne? Und es gibt noch eine vierte, habe ich jetzt rausgefunden, und das ist das hier. Hat mir meine Studienbibel gesagt. Das ist Syphilis, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist eine andere Liebe, warte. Und ich habe wieder vergessen, habe es nicht aufgeschrieben. Irgendwas mit S. Jedenfalls geht es da um diese Liebe, diese natürliche Liebe, die man hat in der Familie. Ne? Auch wenn man sich hasst, irgendwie trifft man sich trotzdem und ruft an, wenn er Geburtstag hat. Ne? Keine Ahnung, ne? Das ist einfach Familie. So, ne? Auch wenn man sich nicht mag oder so irgendwie nicht klarkommt miteinander oder andere Ansichten hat und sich eigentlich immer zofft, man gehört einfach zusammen, das weiß man, ne? Das ist so. Und hier in den Herzen hier, wird es in den Christen, Namenschristen halt sein, dass diese natürliche Liebe, die man hat für seinen Nächsten, für seinen familiären Nächsten, das weggeht. Und auch das siehst du. Ja? Du kannst beobachten, wie die Eltern die Kinder nicht lieben, ne? Lieber Karriere ansteuern, ne? Und die Kinder verwahrlosen in irgendeiner Tagesstätte. Tut mir leid, aber ich sehe das halt so. Ne? Wo sie nicht erzogen werden in Gottes Wegen oder wo für sie gesorgt wird, wo nicht mehr gesagt wird, ich investiere mich in dein Leben, weil das meine Bestimmung ist von Gott, ne? Wo der Vater die Familie vernachlässigt. Und keine natürliche Liebe hat und lieber seinen Job liebt oder seine Hobbys oder irgendwas anderes. Ne? Seine Kinder vernachlässigt. Es gibt so viele Bereiche, auch unter den Geschwistern. Ne? Wir sind eine Familie. Und auch da trifft dieses Wort zu. Wo diese natürliche Liebe untereinander, diese Verbundenheit ignoriert wird oder nicht mehr zu finden ist. Ne? Wo man sich eher bekämpft und eher nach Äußerlichkeiten guckt, anstatt zu sehen, wo man verbunden ist miteinander. Ne? Jesus. Dieses Evangelium. Und ja, auch das wird immer schlimmer werden, je näher der Tag rückt, dass Jesus kommt. Sie werden unversöhnlich sein und verleumderisch und unbeherrscht. Ja. Unversöhnlich. Stur. Einfach nicht vergeben wollen. Einfach nicht umkehren wollen. Einfach. Es ist egal, was du denkst, du bist mir egal, alles ist mir egal, Hauptsache, ich bin mir nicht egal. Ne? Da sind wir dann auch wieder beim sich selbst lieben. Ne? Ich weiß, dass ihr euch alle selber liebt. Nur ich liebe mich selbst. Da denkt mal drüber nach. Verleumderisch. Ne? Unbeherrscht. Ne? Also nicht im Geist leben, nicht Disziplin suchend. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist die Selbstdisziplin. Das ist die Gabe, die Frucht, dass man sich selbst beherrschen kann. Dass man das, was man eigentlich will, zurückstellt und sagt, ich nehme deinen Willen. Dass man sagt, ich gehe den Weg nicht. Oder dass man sagt, hau ab. so ein Satan, so ein ich folge nicht dir, ich folge meinem Herrn. Die Disziplin, dass man sagen kann, okay, jetzt spiele ich nicht, sondern jetzt arbeite ich. Die Disziplin, dass man sagt, so ein, und die Selbstbeherrschung, die man braucht, um Familie zu haben und zu führen. Ne? So ein, oder seine Arbeit gut zu machen, auch wenn sie keinen Spaß macht. So ein, und all diese Sachen, so diese Selbstbeherrschung. Ne? Und wer die nicht hat, der lässt seinen Gefühlen halt freien Lauf, oft. Und seinen Gerüchen. Ne? So, ich bin faul, ich will nicht, also bin ich faul. So, ich will mich besaufen, also besaufe ich mich. So, ich will Sex, also nehme ich mir Sex. Keine Ahnung. Ne? Ich fühle Zorn und Wut und Bitterkeit, weil ich verletzt wurde vielleicht. So, also werde ich gewalttätig. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir jemanden töten können, auch ohne denjenigen zu berühren. Also auch keine Waffen oder Bomben oder so, sondern so, dass wir jemanden töten, wenn wir schlecht über ihn reden. So, wenn wir jemanden hassen. Wenn wir jemanden in unserem Herzen sagen, ich wünsche, du bist tot, aber das ist doch so mein. Ne? So. In Jesus' Augen haben wir denjenigen dann schon getötet. Wenn wir jemanden verleumden, schlecht über jemanden reden, so, oder falsches Zeugnis geben, auch da haben wir jemanden getötet, vor Gottes Augen. Weil wir in dem Moment denjenigen sozusagen die Waffe an den Kopf gemacht, gehalten haben und gesagt haben, ich finde, du sollst leben oder meine Meinung soll leben und deine nicht. Aber Jesus hat uns gesagt, so, nee, wenn dich jemand schlägt, dann lass dich schlagen. Wenn dich jemand zwingt zu was, dann geh. Geh 2 Meilen. Hast du eine Meile mehr, um von mir zu erzählen. So. Wenn du Feinde hast, dann lieb die und segne die. So. Dem guten Feind. Und man muss sich halt überlegen, im letzten Jahr habe ich mir oft über das Wort Feind nachgedacht, weil ich das erste Mal in meinem Leben richtig einen Feind habe. So. Und ein Feind bedeutet nicht, dass es jemand ist, der dich umbringen will, physisch, ne, oder dich komplett zerstören will, so ein, sondern ein Feind ist jemand, der dir Böses will. Satan ist unser Feind, weil er möchte nicht, dass wir errettet sind. So ein, er hasst uns, weil Gott uns liebt. Deswegen ist er unser Feind und er ist auch Gottes Feind. So ein, ne. Aber wenn du dem guten Feind bist, dann weißt du, was gut ist. Und du entscheidest dich dagegen. Das Böse. Gott hat gesagt, entweder seid ihr meine Freunde oder meine Feinde. So. Verräter. Leichtsinnig. Und aufgeblasen. Die Liebe bläst sich nicht auf. Ne? Sondern bleibt demütig. So, und wartet lieber ab, ob jemand anderes ihr Ruhm gibt. Oder sie emporhebt. So. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Auch das kenne ich in mir. Dass ich die Unterhaltung, das Vergnügen mehr lieb als Gott. Dass mich das mehr begeistert. Ich könnte 5 Stunden hintereinander weg oder noch länger vielleicht vom interessanten Film sitzen und wach bleiben und dabei bleiben und dir danach noch erzählen, worum es ging. Und eine Dreiviertelstunde in der Predigt, da bist du total knülle und bist am Einpennen. Ist doch komisch. Und da kann jemand sagen, ja, weil der geistliche Kämpfe, bla bla. Nee, das hat was mit Liebe zu tun und mit dem, was im Herzen ist. So, das sind, und ich kenne das, in mir ist das, ne, dass ich merke, Gott, ich liebe gerade das oder jenes mehr als dich, weil mir das gerade mehr Spaß macht. Das ist mir gerade wertvoller, das fühlt sich gerade besser an. Das scheint mir gerade wichtiger. Ne? So, obwohl ja die Realität ist, dass Zeit mit ihm zu verbringen wirklich wichtig ist und mir Freude bringt und wirklich frei macht, ne, und was verändert. Ich gehe aus einem Film raus, der über Jahre da angepriesen wird, wo man ewig drauf wartet und dann guckt man, dann sieht man endlich, ne, und dann gehst du raus und denkst, toller Film und dann war's das. Ne. Und mein Leben hat sich nicht verändert, kein Stück. Alle meine Probleme, die ich davor hatte, vor dem Film, sind noch da, kommen dann wieder. Ne. So, oder Drogen, zählt für mich auch unter Vergnügen, kenne mich da aus. Du hast dein Leben, deine Situation und vielleicht ist es nur langweilig, aber vielleicht bist du auch gerade depressiv oder bist einfach unglücklich, unzufrieden, undankbar für dein Leben und deine Situation, die Menschen, deine Ehe, was auch immer. So, ne? Und dann nimmst du dir Sachen, die dich ablenken, ne? Die dich berauschen. So, und bei dem Moment, wo du berauscht bist, ist alles andere unwichtig. Scheint dir wichtig und wertvoll und kostbar in dem Moment. Aber der Rausch geht ja vorbei und danach hat sich nichts verändert. Du bist wieder genauso wie vorher. Ne? Vielleicht mit einem schlechten Gewissen. Und auch Filme, in meinen Augen kann man die auch benutzen, um sich zu berauschen, ne? Um raus einfach sich abzulenken von der Realität, ne? Oder Spiele oder was auch immer. Es ist einfach, es kommt drauf an, ne? So, da geht es immer ums Herz, aber wir wollen das ja nicht, sondern wir wollen ja die Realität. So. Und da sagt Gott, nee, guck aufs Ziel und folg mir nach. Bei mir findest du Freude und Frieden, wirklichen Frieden. Ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Egal, wie das schlimm deine Situation ist oder wie ausweglos, wenn du dir Zeit mit mir nimmst und von mir Weisheit verlangst, so, und dann gebe ich dir einfach eine Ruhe darüber über die Situation. Dass du Freude hast beim Warten, ne? Dass du durchhältst. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und auch das ist super wichtig, ne? So in dieses, wo ich froh bin, dass hier in jedem Raum sich danach sehnt, so, ne, diese Kraft Gottes. Ich habe mich für Religion interessiert, weil ich auf der Suche war nach Gott, und dann habe ich nichts gefunden, außer Religion. Ne, da habe ich einen Götter gefunden, ja, und auch Ansichten, die vielleicht zum Teil auch mir echt sympathisch waren. Tolle Menschen und vielleicht auch ein neues Lebensstil, das dich rausholt aus deinem Alten und dir Veränderung bringt. Oder vielleicht Hoffnung, ne? So, viele beten ja nicht mal zu Gott. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über eine Pfarrerin, die geschrieben hat, ja, ich bete sehr gerne und sehr viel. Allerdings bete ich nicht zu Gott, so, sondern weil ich glaube nicht an Gott. Aber ich bete einfach, weil es mich beruhigt. Das ist eine Art Meditation dann, ne? Mit dem gleichen Wort. So. Aber auch da kenne ich echt viele Menschen, die das tun, ne? Das ist einfach beruhigend. Und auch die Wissenschaftler werden sagen, die Psychologen, so einfach mal rausgehen, einfach mal atmen, einfach mal abschalten, schöne Musik an, heißen Tee oder was auch immer, so, und einfach mal über irgendwas Schönes nachdenken oder, ne, wir brauchen das für Menschen. Ne? Viele schaffeln heute, aber kommen nicht mehr zur Ruhe. Ne? Aber ich wollte das nie. Das war für mich nicht erfüllend. Und dann kam ich zu Jesus, und der war lebendig und der war da und er hat selbst geredet und er ist mächtig und er tut Wunder. Ne? Das, was ich gesucht habe. Ein Gott, der für sich selber handelt und für sich selber spricht und für sich selber wirkt. Ne? Ein Gott, der was in der Hand nimmt. Und nicht nur das. Ich muss noch nicht mal stark und klug und hübsch sein und talentiert. Wenn Gott mich zu irgendwas beruft, er gibt mir alles, was ich brauche, um das zu tun. Ich kann ihm für alles dankbar sein und die Ehre geben. So, das Kraft, das der Heilige Geist, und das will ich. Ne, das wollen wir alle. Aber ja, auch das sehe ich in der Christenheit verstärkt, so dass nach dieser Kraft nicht mehr gefragt wird. Gott ist wichtig, die Religiosität ist wichtig, dieses Glaubensleben ist wichtig, zur Kirche gehen oder sonst was, ne, oder zur Gemeinde. So, aber sie suchen nicht ein Leben, wo ein Gott ist, der reinkommt in ihr Leben und einfach was rausreißt und verändert. So eine Kraft, die von oben kommt, was einen auf den Kopf stellt. Sondern sie wollen ihr Leben leben, aber mit Gott. Aber sie selber wollen sich nicht reinsprechen lassen von Gott persönlich. Von solchen wende dich ab, rat Paulus den Timotheus hier. Auf der anderen Seite, ich glaube, das war ein. Habe ich vergessen, wo ich es gelesen habe. Aber da sagt Paulus zu denen, geht es um die gleiche Liste, so ähnlich, so ein paar Sachen, um Christen halt, Namenschristen, die habsüchtig sind und in Unzucht leben und bla bla bla, Götzendienst betreiben und so weiter und nach den Namen her sich Brüder nennen, ne? Aber so leben, mit denen sollst du noch nicht mal essen. Dieses Essen bedeutet, mit denen sollst du nicht abhängen, Zeit verbringen, quatschen, klar, weil das abfärbt. Ne? Sondern du sollst sie meiden. Nicht um zu sagen, verpiss dich, so, du bist falsch, mit dir will ich nicht, sondern um ein Statement zu bringen und zu sagen, hey, so wie du lebst, so kannst du nicht leben, wenn du dich wirklich bekehrt hast. Du kannst nicht, das geht einfach nicht, du kannst nicht von neuem geboren sein und ein neues Leben haben im Heiligen Geist und leben noch schlimmer als vorher. So, das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht sagen, Gott ist das egal und das ist keine Sünde. Weil Gott ja sagt, dass es Sünde ist in seinen Augen. So, von daher ist es unsere Aufgabe, auch ein Statement zu geben. Und wenn wir was sehen, was nicht nach Gott ist, entweder lieben wir die Person und dann verzichten wir auf unseren Ansehen und sagen, Herr, so wie du gerade lebst, das ist nicht Gottes Wille. Oder wir lieben die Person nicht und lieben uns und halten uns zurück. Dann verlieren wir nicht unser Gesicht und sind kein Eckstein. Aber wir wollen das nicht, sondern wir wollen zur Wahrheit stehen. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen. Also wir haben schon gesehen, es geht hier um Christen, die leben wie die Welt und sich gehen lassen in ihrem Trieben und Lüsten und in ihrem Denken. Und er sagt so, hey, das sind die zügellos sind, die einfach sich nehmen, was sie wollen. Und das sind die, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden. Auch das kenne ich noch, ne? Dieses Leben in der Sünde damals, vor Jesus. Ich konnte mich nicht kontrollieren. Ich habe einfach gemacht, was ich in dem Moment machen wollte. Ich hatte auch keine Kraft, da rauszukommen, hatte auch keine Weisheit oder Kenntnis, um umzudenken, denken, das tut mir nicht gut oder das tut der Person nicht gut, sondern du läufst einfach in so einem Strom, ne? Du bist getrieben. Du kommst gar nicht raus, du weißt gar nicht, dass du rauskommen solltest. Ne? Und dann kommt aber Jesus in unser Leben und er sagt uns, der Geist. Ne? Er lehrt uns. Es ist so wichtig, dass wir das wollen. Dass wir nicht mehr beladen sind und uns beladen lassen und umhergetrieben, so wie ein Stück Holz im Meer, sondern dass wir diesen Sieg in Händen nehmen und sagen, nee, die Sünde, der folge ich nicht mehr. Leben ist für mich Gewinn. In der Sünde halte ich mich für tot, aber in Jesus Christus halte ich mich für lebendig. Deswegen suche ich lieber, in ihm zu sein. Und das Dritte, was er sagt zu diesen Leuten, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und doch das sehe ich. Die neuesten Tratsch, die neuesten Klatsch, so und die neuesten christlichen Entdeckungen über Glaubensleben, ne, wo man, also das ist jetzt total innen, so und da kommst du sofort ein Gefühl viel näher zu Gott und ne, so all die neuen Lehren und Irrlehren und Sekten und all diese komischen Lehren, so die nicht in der Bibel stehen, die nur um dieses Gefühl gehen, ne? So. Ich fühle mich jetzt lebendig, deswegen bin ich's. Und mein Leben selber spiegelt eigentlich das Gegenteil, ne? Aber das ist egal, weil ich fühle mich ja jetzt so nah bei Gott. Ne? Oder dieses, es macht mir Mühe, Gott zu suchen, deswegen lese ich lieber über ihn. Von jemandem, der sich die Zeit genommen hat, ihn zu suchen. Und von ihm zu lernen. Weil wenn ich so ein Buch lese über diese Einsichten, dann fühle ich mich wieder lebendig. Kennt ihr bestimmt, oder? Du liest ein tolles christliches Buch und du denkst so, oh, jetzt bin ich voll bewegt. Ne? Was gut ist, aber wenn das deine Bibellehre ist, dein Bibelstudium, deine persönliche Zeit mit Gott, dann tut es mir echt leid. Das ist nicht das, was Gott will. Ne? Dann wäre es besser, gar keine Bücher zu lesen und lieber ihn zu suchen und sich von Anfang an lernen zu lassen durch den Heiligen Geist und Gottes Wort. Ne? Wer aber in der Bibel Zeit verbringt und ihn dort findet und wer nach seinem Willen sucht und über ihn nachdenkt und wer gelehrt wird und wächst, für den ist es gut und erbaulich und wichtig, auch mehr Lektüre zu nehmen von anderen Leuten, die das tun. Ne? Weil er abschätzen kann, was von Gott ist und was nicht. Wenn ich mich in der Bibel auskenne, dann kann ich auch sagen, nee, das ist nicht biblisch. Und es gibt so viele Bücher und Lehren, wo alles biblisch belegt ist. Ne? Aber wenn ich mich in der Bibel auskenne, dann lese ich das und mir fallen sofort die Bibelstellen ein, die das belegen. Und dann kann ich sagen, ja, das stimmt, aber nur zur Hälfte. Weil es gibt noch eine andere Wahrheit. Und dann bin ich wieder im Gleichgewicht. Von daher ist es super wichtig, dass wir uns zuerst Gott nahen und uns von ihm auch als Lehrer lernen lassen. Ihn akzeptieren als Autorität, auch im Geistlichen. Ansonsten, ich kenne viele Christen, da habe ich sofort die Namen im Kopf, die immer zu lernen, aber nie zur Erkenntnis kommen. Die alles Mögliche kämpfen und ausposieren und keine Ahnung. Aber das sind alles Halbwahrheiten, da fehlt das Entscheidende. Das wirklich Wichtige, was wir erkennen müssen, das hörst du in ihrer Lehre nicht. Ja? Und das ist das Evangelium, das ist Jesus Christus, die Gnade Gottes. So, und das ist, dass Gott alleine nur fähig ist, uns zu halten. So, dass er unser Messias ist und unser Retter. Und ohne ihn wir fallen würden und nicht wieder aufstehen könnten. So, dass wir abhängig sind von ihm und dass wir ein Ziel haben und eine Berufung und dass wir verändert werden in sein Bild, nicht in das Bild, das wir gerne hätten von ihm. So, sondern dass wir uns demütigen und akzeptieren, dass Gott Gott ist. Gottesfurcht nennt man das. Ne? Auf diese Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so verstehen auch diese Leute widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Das waren die zwei Zauberer hier vom Pharao in Ägypten, wo Mose dann stand und seine Zeichen tat, ne, die Gerichte. So, und die Zauberer konnten die ersten zwei ja nachmachen, ne, wo sie gesagt haben, das können wir auch. Das können wir auch. Und dann tut das dritte Zeichen und das können sie nicht. Aber sie tun nicht Buße und kehren um, sondern eine Plage kommt nach der anderen. So. Und genauso ist es mit den Leuten. Sie kommen und du erzählst ihnen die Wahrheit und du sagst, worum es geht, aber sie verstehen es einfach nicht. Sie kommen einfach nicht zu diesem Punkt, wo sie sagen, ja, du hast recht, so, und da bin ich falsch. Sondern sie widerstehen der Wahrheit. Und das, das nennt Gott Hartherzigkeit der Wahrheit gegenüber. Das will ich nicht. Ich will weich sein. Ich will Gottes Wort reden lassen und ich möchte annehmen können. Ich möchte auch mich drehen lassen können. Ich möchte weich sein wie Butter, dass Gott einfach macht, was er will. So. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung. Untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit, also ihre Dummheit, wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Da bin ich echt froh, so ein irgendwann kommt alles ins Licht. Ich brauche nicht kämpfen gegen Irrlehrer und Sekten und falsche Lehren und gegen sündhafte Menschen oder sonst irgendwas, Namenschristen, die im Namen Jesus irgendwelchen Schrott tun, so ein, was aber eigentlich total widerspricht zu dem, was Jesus ist. So, weil Gott wird das aufdecken und es kommt zur rechten Zeit ins Licht. So wie viele Sektenführer, die total verdreht waren und so viele Menschen hatten, sind einfach auf, Gott hat es aufgedeckt. Sie wurden erkannt, so ein, und diese Dinge sind einfach eingestürzt. Auch viele neue Lehren, so, die so populär waren, so, sind einfach vergessen jetzt. So, irgendwann wird klar, dass da nicht Gott drin ist. Und ich bin da dankbar für. Eigentlich wollte ich echt heute drei Ende machen, aber ja. Wie lange haben wir jetzt schon? Da kommt das kleine Stückchen hier machen wir noch, okay? Ist wichtig. Weil sonst wäre das echt eine komische Predigt. So ein, also wir haben gesehen, was ein Leben ohne Gott ist, auch wenn man den Namen Gottes trägt. Wir sind einfach wieder an dem Punkt, wo wir waren, ohne Jesus. Getrieben von der Sünde, von uns selbst. Ne? Auch wir haben ja das neue Leben und wir haben ja diese Kraft und wir akzeptieren diesen Schöpfer, unseren Heiland, so ein, diesen allmächtigen Gott und wir wissen, dass sein Weg richtig ist und gut. Dass er nicht nur uns gut tut, sondern jeden, den wir mitnehmen. Ne? So, deswegen, Timotheus wusste das auch und der hat sich auch entschieden für Jesus. Und deswegen kann Paulus zu ihm sagen, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre und in der Lebensführung. Und das ist so wichtig. So. Er sagt, du folgst der gesunden Lehre. Du nimmst Gottes Wort als vollwertig und so wie es ist und veränderst nichts, sondern du folgst dem sogar, dem Wort. Und nicht nur dieses Wissen und Glauben und Kämpfen, sondern auch dieses sich verändern lassen dann, ne? Dieses veränderte Leben, der Lebensführung. Und wie ich mein Leben führe, das zeigt, was ich wirklich glaube und annehme und wo ich wirklich vertraue. Ich kann alles wissen, von allem überzeugt sein und alles predigen, so, aber wenn mein Leben anders aussieht als das, dann glaube ich es nicht. Auch wenn ich es mit meinem Kopf verstehe und glaube und annehme, ist kein lebendiger Glaube, sondern so ein toter. Ne? Weil das Werk, mein Leben an sich, zeigt, was ich wirklich lebe, was ich wirklich annehmen an Gott, wo ich ihm wirklich vertraue. Ne? Wenn ich sage, ja, Gott, kannst du vertrauen, mein Schatz, so, mach dir keine Sorgen um dies und jenes, aber ich selber sitze da und mache mir Sorgen und denke so, oh, wie kriege ich das hin? Ne? Dann war ich so eine getünchte Wand in dem Moment. Ich habe zwar das Richtige gesagt und wahrscheinlich hat der Geist mich benutzt, um sie zu erbauen, aber ich selber war in dem Moment nicht echt. Ne? So, die Lebensführung ist wichtig und wir müssen auch, Gott ist es wichtig. Die Nachfolge bedeutet, dass man wirklich diesen Lebenswandel hat, den Jesus hat. Dass man wirklich verändert wird und anders aussieht, anders denkt, anders sieht, anders hört und anders spricht. So. Im Vorsatz, das verstehe ich jetzt nicht, oder? Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weiß ich gar nicht. Weiß jemand, was das heißt? Ja? Okay, also im Willen oder?
Genau, also im Ziel.
Danke. Im Glauben, da brauchen wir jetzt nichts zu sagen, denke ich. In der Langmut, also im Durchhalten, im Konsequentsein. In der Liebe. 1. Korinther 13, wissen wir, was Liebe ist. Kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und sich hingeben zum Nächsten. Im standhaften Ausharren. Nicht nur ausharren, sondern standhaft. So. Dass man nicht jammert und wimmelt und sich selbst bemitleidet, sondern dass man sagt, nee, das hat ein Ende. Da gehe ich jetzt durch, weil das ist richtig so. Ich bin stark und mutig. In den Verfolgungen und in den Leiden, wie sie mir in Antiochia und Ikonium und in Lystra widerfahren sind. In Lystra wurde gesteinigt, der Paulus. Und dann ist er auferstanden, also ich glaube nicht, dass er tot war, sondern aber jedenfalls ist er aus diesem Haufen wieder raus. Die Leute, die sauer waren, weil er gepredigt hat, und sind wieder in die Stadt rein. Der wurde vor der Stadt gesteinigt. Und Paulus sitzt da, ne, krabbelt er aus den Steinen raus, so klick, 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 und steht dann da und sagt dann voller Blut und Wunden und Beulen und offenen Wunden so ein, keine Ahnung, was hätte ich gesagt? Ich hätte gesagt, okay, Jesus, ich war drinnen, ich habe es ihnen erzählt, sie haben es nicht angenommen. Ich glaube, ich würde nur den Staub vom Stein abpudeln und irgendwie mich selbst bemitleidend meine Wege weiterziehen. Ne? Auch Paulus, der steht auf, der geht in die Stadt wieder rein, stellt sich wieder auf den Markt und predigt weiter. Ich mag den Mann. Es ist einfach, er weiß, worum es geht. Hab heute die Geschichte mal von Stephanus gelesen. Wo er auch da steht und der verkündigt und da stehen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und das Volk und alle hassen ihn und werden sauer und richtig wütend, steht da und er steht da in der Menge und könnte sagen, okay, ich habe erzählt, was ich erzählt habe, ich bin jetzt mal ruhig. Ne? Heiliger Geist, musst du dem weiterreden. Nee, aber er steht da und er sagt, Leute, ich sehe gerade den Himmel offen und Gott und Jesus steht daneben. Und da werden sie richtig sauer, schleifen ihn raus aus der Stadt werfen die Steine, aber er sitzt in dem Moment nur da und sieht den Himmel immer noch offen und sieht den Vater auf sich runtergucken und Jesus, wie er da steht. Und er ist voller Freude und Frieden. Ne? Und er sagt nur, vergib ihn, ganz laut. Ne? Und Saulus geht das ins Herz und nimmt es mit auf seine Verfolgung und kommt zu Jesus. Ne? Ein Zeugnis auch für uns heute noch. Leiden sind nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt sogar, Anfechtung und Leid und dieses Schwere ist wichtig für uns, überlebenswichtig. Ich sehe das oben bei meinen Olivenbaum. Der müsste eigentlich raus, wirklich, der müsste raus und der bräuchte Wind und der bräuchte starken Regen und vielleicht irgendwelche Viecher, die noch dran rumnagen und so, damit er stark wird. Ne? Aber das ist so ein Krüppelding, ich weiß auch nicht. So. Der steht nur im Warm und die Heizung tut ihm nicht gut und wir müssen, die Winde müssen einfach da sein. Und unsere menschliche Natur ist es, dagegen anzukämpfen und zu sagen, ich will aber, dass es mir geht wie die Prinzessin auf der Erbse. Ich möchte, dass es mir so gut geht, dass ich selbst eine kleine Erbse merke. Ne? Und die muss raus, weil selbst die Erbse nervt mich. Ne? Sondern wir sind Prinzessinnen und das ist so. Aber wir müssen das nicht sein. Das ist eben das Schöne, wer ausgerichtet ist auf Gott, nicht auf sich selbst, wer ihn mehr liebt als sich selbst, der Wir haben diesen Segen hier, so, und diese Kraft und diese Sicherheit und diesen, ich keine Ahnung, ich möchte, die da oben, die genießen ihr Leben vielleicht mehr, macht mehr Spaß, Party, ne, so ein, hast weniger Stress. Ich meine, wenn du mit Gott kämpfen musst, mit was musst du kämpfen? Nur mit deinen eigenen Problemchen, ne? So ein, was sind, aber echt, das will ich nicht mehr. So, da ist keine Befriedigung, keine Freude am Ende. So ein, ich will über das hier und irgendwie, ich lese das von Verfolgung dann auch und von Leid und bla, aber trotzdem, ach, da bin ich doch lieber da drin. Weil selbst da kann ich den Himmel offen sehen, ne? So ein, und jetzt lese ich noch zu Ende, damit ihr entspannt seid. Solche Verfolgung habe ich ertragen, sagte. Und aus allen hat mich der Herr gerettet. Das ist so schön, weil Gott hat ihn nicht von allen gerettet, aber aus allen. So, Paulus musste da durch, aber er hat es ertragen und er ist da weiter durch mit Gott und er durfte Gottes Rettung sehen in jeder einzelnen Situation. Nun, wenn du im 2. Korinther guckst, 11, da kannst du sehen, was er alles ertragen musste. Ich musste es heute lesen und dachte so, was muss ich denn ertragen? So, ich lese nur mal, macht so ein schönes Gefühl. So, 2. Korinther 11, Vers 24. Vers 23. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden. War weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einempfangen, oder mich vermöbelt. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen. Und das wäre für mich, ist das ohne Plage. Ich bin nicht gern weg. So. Aber eher zu reisen hier bedeutet, nicht in ein warmes Auto zu steigen, das weich gepolstert ist, mit Musik noch nebenbei, ne, und einen Kaffeehalter mit seinem Kaffee, so, wo man eine Pinkelpause macht, so, und alles ist gut, so, sondern da zu reisen heißt, Hunger zu haben, so dreckig zu sein, es kalt zu haben, so, als auf allen Luxus zu verzichten, nicht sicher zu sein, Angst zu haben von Räubern, Angst zu haben, dass irgendwelche Räuber kommen, ne, so, du bist wehrlos und schutzlos in der Fremde, gehst auf irgendwelchen unbefestigten Straßen und Wegen und musst dich da zurechtfinden. Ich finde mich kaum mit dem Navi zurecht, aber naja, gut. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und in Mühe, oftmals im Nachtwachen, in Hunger, in Durst, oftmals im Fasten, in Kälte, in Blöße. Und zu alledem, der tägliche Andrang zu mir. Ne, all die bekloppten Menschen, die kommen von Jesus hören wollen. Ne? Die Sorge für alle Gemeinden. All die bekloppten Menschen, denen dann hinterhergehen musst und einfach siehst, dass sie nicht folgen. Ne? Oder komische Wege gehen. Sag nicht, dass ich nicht bekloppt bin. Aber die Sorge für alle Gemeinden auch. Er sagt immer, ich habe Tag und Nacht für euch gebetet, ohne Unterlass. Ich sorge mich, ich freue mich für euch. Ihr seid mir nicht egal. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Immer dieses Erwarten, dass man der Stärkste ist oder stark ist oder man Glaube hat, wo alle verzagen. So, dass man heiliger ist als alle anderen. Wem wird Anstoß bereitet und ich empfange nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich doch meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Arrestas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster und einem Korb an der Mauer hinabgelassen und im Kamen seinen Händen und so weiter. Ne? Also er musste echt leiden und verzichten. Da geht's mir echt gut. Also ich bin diese Prinzessin auf der Erbse, die sich die ganze Zeit nur beschwert über diese kleine Erbse, die irgendwo da unten ist. Ja. Er ist die Prinzessin auf dem Nagelkissen, der da sitzt und noch lacht. Und mir erzählt so, hey, halt durch. Okay, halt durch. Du hast es bald geschafft, Stefan. Irgendwann kommt Jesus und diese Erbse ist vorbei. Na, halt durch. So, und ich sitze da oben und denk so, ja, du hast gleich reden. Ne? Ja. Solche Erfolgen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Eine Verheißung Gottes an uns Christen. Ne? Ich liebe alle Verheißungen Gottes. Bei der bin ich mir nicht so sicher. Aber sie ist eine Verheißung, ein Versprechen Gottes an uns, Gottes Wort, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus auch Verfolgung erleiden müssen. Und das muss ich. Weil hier steht nicht die als Missionare in irgendwelche Länder gehen, wo sie abgeknallt werden. Ne? So, oder die mutig rausgehen mit ihren Traktaten oder mit ihren Liedern. So, sondern hier steht die sich entscheiden dafür, gottesfürchtig zu leben. Das ist jeder von uns, der sagt, ich stehe zur Wahrheit und ich lebe die Wahrheit. Ich werde das lebendige Wort Gottes. Ich werde das Licht sein unter den Menschen. So. Ich werde meinen Weg gehen, und zwar laut und mit Stolz, und meinen Herrn erheben. So, und ich bin nicht mehr mein Aushängeschild, sondern sein Aushängeschild. So, und wenn man mich sieht, dann hört man seinen großen Namen, so, und seine Herrlichkeit. Und nicht mehr meine Herrlichkeit und meinen großen Namen. Das ist ein Leben in Gottesfurcht. Ein Leben, das jemand, der genau weiß, wie groß dieser Gott da ist. Und der auch sich eingestehen kann, wie klein man selber ist. Ein Leben, das Gott bestimmt. So, ein Leben, wo man einfach mitgeht. Egal, was er sagt und ob man es glaubt oder sieht oder nicht. So, wer sich entscheidet für so ein Leben, in der Nachfolge Jesu sein, sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen, in Christus Jesus befunden, der wird Verfolgung erleiden. Warum? Weil egal, wo du hinkommst, du kommst immer wieder in Situationen, wo du sagst, wovon du überzeugt bist. Und es gibt den Leuten Anstoß. Warum? Weil sie dann hören oder an dir sehen, so dass sie eigentlich Unrecht tun oder nicht richtig sind. Ne? So. Und das gefällt niemandem. Keiner möchte vor den Kopf gestoßen werden. Und du kannst, wenn du in Jesus befunden bist und in Gottes Furcht lebst und wirklich Licht bist, also, ne, da brauchst du gar nicht reden. So wie du entscheidest, so wie du dich bewegst, so wie du tust, das wird vielen nicht gefallen, einfach weil sie dieses Kribbeln in drinnen merken und genau wissen. So. Ist ein Versprechen. Die gottesfürchtig leben wollen. Ich bin Gott dankbar, dass ich mich entscheiden darf. Dass er mich nicht zwingt und sagt, du lebst jetzt gottesfürchtig. Sondern sonst matsche ich dich. So. Die werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich selbst auch verführen lassen. Ja. Damit lass uns beten noch. Herr, ich danke dir, dass ich diesen Weg hier gehen durfte und dass ich dich kennenlernen darf und dass ich mich entscheiden darf, ja, dass du mir eine Wahl lässt. Ja, und ich will mich entscheiden für ein Leben mit dir und durch dich. Diese andere Liste, die sehe ich in mir, die kenne ich noch von damals und die kommt doch immer wieder durch, wenn ich mich gehen lasse und nicht mehr in dir bin. Ja, wenn ich meine Furcht vor dir verliere und einfach, dass ich mich selbst lieb und groß sein will, mich verwirklichen will. Aber ich danke, dass ich deine Kraft bekomme, dagegen zu kämpfen. Und dass du mir auch Weisheit gibst und einen Einblick, dass du mir sagst, dass du mich gesund machen willst. Ich habe so vielen Menschen wehgetan damals. Mir selber auch. Und ich denke, dass du Heilung bringen willst. Und zu einem Segen setzt für mehrere, nicht nur für uns. Wir wollen dich lieben mit ganzem Herzen und Verstand und mit ganzer Seele und wirklich mit aller Kraft. Du sollst uns so Nummer 1 sein, unsere Entscheidung. So, unser Weg. Wir alle hier wünschen uns abzunehmen und zuzusehen zu dürfen, wie du zunimmst in uns, wie du größer wirst und sichtbarer. Und wir wollen sehen, wie wir deine Entscheidungen treffen und die Frucht auch daraus erkennen. Leben in dir ist einfach nur ein Segen. Aber oft nicht so blind und erkennen das gar nicht und denken, dass andersrum besser wäre, vielleicht. Ich danke, dass du mich nicht fallen lässt und wenn ich mich falsch entscheide, dass du gnädig bist und mir immer wieder die Augen aufmachst und zeigst, dass es mit dir auf jeden Fall besser ist. Retten uns, Herr, und dank, dass wir in deinem Nachfolge sind. Wollen feststehen und stark sein und gehalten von dir. Also bitte sei nicht leise, sondern bleib lauter. Und lass uns auch den Himmel offen sehen und dich dort in deiner Herrlichkeit. So, wenn wir in Anfechtung kommen und verfolgen. Gib uns die richtigen Gedanken dann und den richtigen Blick, das richtige Herz. Auch wenn Menschen uns vielleicht verletzen oder wehtun oder Unrecht tun so, oder schlecht reden, ich will dich, dass ich in dem Moment nicht nur mich sehe, sondern dass ich dich sehen darf, so wie Stephanus dich sehen durfte, als die Steine flogen. Das wünsche ich mir. Amen.